aufstehen. Glaubst du, was du gesungen hast? Jesus, meine Hoffnung lebt. Sprich das aus über dem, was dich jetzt herausfordert. Das, was vor dir liegt. Das, was dich belastet. Jesus, deine Hoffnung lebt. Halleluja. Und Jesus, wir erwarten, dass du jetzt mitten unter uns einfach Mauern verschiebst und Berge einebnest, weil wir an dir festhalten. Und ich gebe ja zu, meine Hoffnung ist oft gar nicht so stark. Aber ich will es aussprechen, Jesus, du lebst. Danke für deine Hilfe. Danke für den Mut, der uns jetzt erfasst. Danke für die Zuversicht. Jesus, du lebst. Halleluja. Amen. Ja, lass uns Platz nehmen. Sicher kennst du diese Situation, hast du schon x-mal erlebt. Du kommst irgendwie in eine Gruppe hinein und als erstes heißt es, jeder stellt sich kurz vor. Liebst du das auch so sehr? So diese unangenehme Situation, was soll ich sagen, was interessiert überhaupt? Und es ist immer gleich, wer beginnt? Niemand will beginnen. Es geht nämlich wirklich allen so. Und dann, wenn man an der Reihe ist, dann sage ich immer, mein Name ist Lukas Zaug, ich komme aus Frutigen, ich bin von Beruf Pastor in einer Freikirche, verheiratet und Vater von 3 Kindern. Sagst du es auch so? Es gibt ja so wie ein ungeschriebenes Gesetz, wie man sich vorstellt. Und hast du schon mal darüber nachgedacht? Ich meine, dass man mit dem Namen beginnt, macht ja noch Sinn. Aber ich komme aus Frutigen, jetzt in meinem Fall, ich spreche ja nicht einmal diesen Dialekt hier. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Frutigen die prägende Ursache in meinem Leben ist. Und statt Beruf würde ich lieber über meine Berufung sprechen, dass ich Jesus liebe und jeden Tag versuche, ihm nachzufolgen. Kommt doch nicht darauf an, ob ich Pastor bin oder nicht. Das ist doch das Entscheidende. Also irgendwie beliebig das Ganze. Würdest du auch davon ausgehen, dass die Bibel da ganz anders ist? Das Wort Gottes ist ja Gottes Selbstoffenbarung. Er stellt sich vor, ja gut, er nimmt auch ein bisschen mehr Sätze als 5. Die Bibel ist ja ziemlich dick, er hat Platz. Aber ich hätte eigentlich so ein paar Ideen, wie sich Gott vorstellen könnte. Ich bin der Schöpfer. Oder seine außerordentlichen Eigenschaften, die er hat. Ich bin der Allmächtige. Ich bin der Ewige. Und das kommt ja auch irgendwie vor. Aber es steht gar nicht im Zentrum. Je weiter die Offenbarung fortschreitet, desto offensichtlicher wird zuerst einmal, dass wir Menschen schrecklich überfordert sind, Gott zu verstehen. Er ist natürlich viel, viel größer. Wir kommen an unsere Grenzen, können Gott nicht erfassen. Nicht nur seine Eigenschaften übersteigen unsere Vorstellungskraft. Wir stoßen auch darauf, dass Gott eben nicht einfach der Schöpfer ist oder der König, sondern dass er einer ist, aber als 3 Personen. Jesus hat immer von seinem Vater im Himmel gesprochen. Und das hat er nicht nur für sich in Anspruch genommen. Als er seine Jünger beten lernte, das kennt ihr ja, sagt er, wendet euch an euren Vater im Himmel. Sagt, Vater im Himmel. Und ich habe das auf diese Woche hin nachgeschaut und war selber überrascht. Hast du gewusst, dass jeder einzelne der 13 Briefe, die Paulus geschrieben hat, mit einem Verweis beginnt, dass Gott der Vater ist? Jeder einzelne. Und auch der Johannesbrief und auch der 1. Petrusbrief. Und wenn ich uns das mal lese als Beispiel aus Epheser 1, Vers 2, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Und von Jesus Christus, unserem Herrn. Das muss irgendwie enorm wichtig sein. Aber was bedeutet das? Damit wollen wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Wir hatten Ende letztes Jahr eine Serie über den Heiligen Geist. Anfang von diesem Jahr Fokus auf Jesus. Und so ist es höchste Zeit, über Gott, den Vater, zu sprechen. Und ich möchte dich bitten, dass du dein Herz aufschließt und vielleicht einmal mehr oder ganz neu zulässt, dass Gott, der Vater, dir begegnet. Und dafür möchte ich jetzt gerade noch einmal beten. Vater im Himmel, danke, dass wir dich so ansprechen dürfen. Aber das soll nicht einfach ein Begriff sein, es soll nicht einfach ein Wort sein. Schließe uns auf, was das bedeutet. Nimm uns hinein in diese Beziehung, diese Vater-Kind-Beziehung. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Wir werden uns im Epheserbrief bewegen und wenn du eine Bibel hast, schlag doch die auf oder lies zumindest mit, wie es da steht. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen, an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligem Volk gehören. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens an Jesus Christus verbunden seid, wünsche ich Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart, ein Leben erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Da muss man fast Amen sagen. Amen. Ja, ist dir aufgefallen, nach Vers 2, Gott, unser Vater, kommt gleich noch einmal in Vers 3. Gott, der Vater. Aber mit einer ganz anderen Betonung. Ein entscheidender Hinweis hier, um die Person Gott, der Vater, ein Stück weit, so weit das für uns beschränkte Menschen überhaupt möglich ist, zu erfassen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Der und zu dem, was er tut, da kommen wir dann dazu, aber lasst uns zuerst festhalten, was hier über ihn gesagt ist. Er ist der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Ja, kann man sagen, was soll an dieser Aussage so besonders sein? Wir haben das in ein paar Liedern ausgesprochen, das kenne ich seit der Sonntagsschule. Aber weißt du, intuitiv verstehen wir doch Vaterschaft als etwas Biologisches. Wer ist ein Vater? Der, der ein Kind hat. Der, der ein Kind gezeugt hat. Aber die Bibel offenbart uns, dass Jesus ganz Gott ist und er hat auch keinen Anfang. Ja, die römische oder die griechische, die ganze antike Mythologie ist voll von Göttern und Göttinnen, die zusammen irgendetwas haben und Gottes Söhne und Gottes Töchter entstehen und so weiter. Aber diese Vorstellung ist der Bibel komplett fremd. Ist sogar der Inbegriff für heidnische Vorstellungen, sind lächerliche Vermenschlichungen aus der Sicht der Bibel. Die Bibel bezeugt den einen wahren Gott, der weder Anfang noch Ende hat. Und Jesus, und übrigens auch der Heilige Geist, sind vollwertige, gleichwertige Personen innerhalb der göttlichen Trinität. Gott, ein Gott, drei Personen. Vaterschaft, das ist hier ganz offensichtlich, ist nicht im biologischen Sinn verstanden. Die Bibel verwendet Begriffe, die auf unsere menschliche Verständnisebene herunterkommt. Macht aber klar, dass nicht an biologische Zeugung zu denken ist. Und Jesus nicht leiblich aus dem Vater hervorgegangen ist. Er ist Gott. Jesus ist Sohn, weil er sich als Sohn verhält. In seinem Wesen vollkommen Gott. Aber er überlässt seinem Vater die Initiative. Er lässt sich senden auf diese Welt. Er bekennt, ich bin in allem gehorsam meinem Vater im Himmel. Er geht diesen Weg bis in den Tod, im Auftrag, in der Sendung des Vaters, um dich und mich zu erlösen. Ja, sogar wenn im Psalm 2 steht, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Und das ist ganz klar auf Jesus bezogen. Geht es hier nicht um biologische Zeugung, sondern auch das ist ein Begriff, um uns verstehen zu lassen, was hier geschieht. Jesus, die zweite Person Gottes, wird eingesetzt in diese Sohnestellung als Erbe. Dem, der die Herrschaft antritt und dann die Herrschaft ausübt. Und deshalb verweist auch Vaterschaft hier in unserem Vers auf eine spezifische Funktion oder Aufgabe. Ich weiß nicht genau, welcher Begriff das am besten umschreibt. Die erste Person der göttlichen Trinität offenbart sich als Vater, weil er als Vater handelt. Weil er mit dir, mit mir umgeht als Vater. Ja, da denken wir, ist das kompliziert. Und ja, das ist es, weil Gott einfach viel größer ist als unsere Vorstellungskraft. Aber ich möchte es noch einmal sagen, Gott eins und doch drei. Jede Person vollkommen Gott, allmächtig, allwissend. Und doch offensichtlich unterschiedlich in den Aufgaben, die sie übernehmen. Es ist nicht der Vater auf diese Welt gekommen. Und es ist nicht der Heilige Geist am Kreuz gestorben. Jesus hat sich senden lassen. Und der Sohn ist zurück in den Himmel. Und es ist jetzt der Heilige Geist, der in uns wohnt und in uns die Kraft ist, Jesus nachzufolgen und so weiter. Der Sohn ist zu Rechten des Vaters und tritt dort für uns ein. Es gibt, so schwierig das für uns auch ist, das vorzustellen, eine Aufgabenteilung. In Epheser 2, Vers 18 steht, dank Jesus Christus haben wir durch den Heiligen Geist freien Zutritt zum Vater. Spannend, wie das Paulus hier ausdrückt. Hier kommen die drei Personen vor. Dank Jesus, weil er das Erlösungswerk vollbracht hat, weil er am Kreuz hing für unsere Schuld. Durch den Heiligen Geist. Er hat es realisiert, er hat es zu uns gebracht, dass du an Jesus glauben kannst, ist sein Werk. Damit wir Zutritt haben zum Vater. Ja, das ist eigentlich die Kurzfassung von dem, was ich uns aus Epheser 1 gelesen habe. Ich möchte das noch einmal einblenden. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens. Der Vater segnet. Ich habe gesagt, er ist Vater, weil von ihm die Initiative ausgeht. Er will segnen. Er will retten. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Er handelt als Vater, als umsichtiger Vater. Er hat das Risiko des Sündenfalls, dass der Mensch in eine Trennung hineinkommen könnte, die der Mensch selber nicht überwinden kann. Er hat als umsichtiger Vater das vorweggenommen und uns in Jesus erwählt. Er hat ihn ausersehen. Er hat ihn bestimmt, dann zu kommen und diese Erlösung zu erwirken. Vers 4. Denn Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes, untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart, erfüllt von seiner Liebe. Spürst du hier etwas von Vaterschaft? Er will uns hineinnehmen, hineinziehen in seine Nähe. Gibt es eine schönere Beschreibung für diese Tatsache hier als Liebe Gegenwart des Vaters? Er, der sorgt, er, der sich kümmert, er, der weiß, der die Zukunft kennt und vorbereitet in seiner Gegenwart. Vers 5, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Amen. Kinder des Vaters zu werden. Weißt du, im Heilsplan Gottes geht es um viel, viel mehr als um einen Waffenstillstand. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, dass er am Kreuz Vergebung erwirkt hat, dass wir heute, dank Jesus, gerecht vor ihm stehen dürfen, dass das Verhältnis zu Gott nicht mehr durch Feindschaft und Trennung geprägt ist. Es geht nicht einfach um Waffenstillstand. Es geht nicht einfach darum, dass ein Rechtsanspruch befriedigt wird. Wir reden oft so technisch über das Erlösungswerk. Es geht darum, dass ein Weg aufgeht, dass wir hineinkommen können in diese wunderbare Liebe, die der Vater für uns hat. Das ist von Anfang an, unterstreicht unser Bibeltext ganz deutlich, vor Grundlegung der Welt, sein Anliegen und sein Ziel. Uns hineinzunehmen in die tiefste, in die vertrauteste Beziehungsebene, die wir Menschen uns überhaupt vorstellen können. Teil der Familie Gottes werden, ein Gotteskind sein dürfen. Und dafür setzt sich die zweite Person der Gottheit, Jesus, und die dritte Person der Gottheit, der Heilige Geist, setzen sich dafür ein, damit das möglich geworden ist in deinem Leben. Dass der Vater mit uns als Vater umgehen kann. Denn ohne das wäre er der Heilige, zu dem wir nicht kommen können. Ohne das würde er uns als Richter begegnen müssen, der zur Rechenschaft zieht alles, was nicht recht ist in unserem Leben. Wir könnten nicht zum Vater kommen. Nur dank Jesus und dem Heiligen Geist ist dieser Weg jetzt offen. Gott, der Vater, offenbart sich als Vater, weil er uns als Vater begegnet. Und ich, nur als Klammerbemerkung, weil das immer wieder als Frage kommt: Wenn Gott der Vater auf sein Werk, auf sein Handeln verweist, bedeutet das eben nicht, dass er männlich ist. Nein, die Bibel sagt, lasst uns Menschen machen. Und was macht er? Er schafft Mann und Frau. Männlich und weiblich, das sind unsere Kategorien, so wie wir das kennen. Gott in seiner Vollkommenheit und Fülle vereint das ja in sich. Also bitte alle, die sich daran auch schon wie gestört haben, nehmt das mit. Gott, der Vater, hat nichts damit zu tun, dass er männlich wäre. Auch wenn das nicht so im Vordergrund ist im Wort Gottes, kommen auch immer wieder weibliche Bilder für Gott vor. Ist das auch schon aufgefallen? Dass Gott sagt, wie eine Henne versammle ich meine Küken unter den Flügeln. Und in Jesaja 66 steht, und das berührt mich echt von ganzem Herzen, wie nur eine Mutter trösten kann, tröste ich dich. Ist das nicht wunderbar? Dass Gott, der Vater, einfach die Fülle in sich vereinen kann. Halleluja. Es geht nicht um männlich oder weiblich. Gott ist der Vater. Er offenbart sich so, weil er in erster Linie als Vater an uns handelt. Er will dein Versorger sein. Er will dein Beschützer sein. Er will dein Erzieher sein, dein Förderer sein. Und das alles nicht einfach als schlecht bezahlter Angestellter, der seine Pflicht erfüllt, sondern als Vater. Mit ganzer Leidenschaft, mit ganzer Hingabe. Wo Gott es sagt, sein Liebstes hergibt. Jesus. Sein Liebstes hergibt. Das ist Vaterleidenschaft. Damit das möglich wird. Damit seine Vaterschaft zum Tragen kommen kann. Damit sein Richteramt auf die Seite geschoben werden kann, weil Jesus für alles getragen hat und bezahlt hat und er uns so begegnen kann, wie er will, als der Vater. Vaterschaft vereinigt Liebe, Hingabe, Verpflichtung. Und so will Gott dir begegnen. Wir werden all diese Aspekte in den kommenden Wochen anschauen, oder ein Teil davon, kann heute nicht davon darauf eingehen, will auch nicht vorgreifen, aber ich möchte zu etwas aufrufen. Lasst uns Jesus, den Weg, der er uns freigemacht hat, lasst uns den gehen, damit wir uns dem Vater ganz neu anvertrauen können. Spürst du das auch? Also wenn Gott einen Vergleich braucht, um uns im Rahmen von unserem Verständnis und unseren Erfahrungen etwas zu zeigen, so ist das enorm kraftvoll. Es braucht diesen einen Begriff Vater und wir verstehen ganz, ganz viel. Und gleichzeitig ist das ja auch oft ein Hindernis, eine Hürde, weil wir alle ausnahmslos einen Vater hatten, der Mensch ist und daher nicht vollkommen. Wir haben unsere Erfahrungen und unsere Prägungen mit einem leiblichen Vater gemacht. Und das kann uns durchaus in den Weg kommen. Wenn du eine lieblose Strenge erlebt hast, kämpfst du vielleicht bis heute von oder reagierst bis heute allergisch auf jede Art von Autorität. Hat etwas mit dieser Prägung zu tun. Oder du konntest nie genügen und hast das gespürt, ich genüge nicht. Und hast dir als Selbstschutz antrainiert, einfach alle Ansprüchen auszuweichen, um nicht einmal mehr zu scheitern. Vielleicht hast du erlebt, dass dein Vater nicht da war, als du ihn brauchtest. Oder er hat dich gar im Stich gelassen. Und bis heute merkst du, ich kann nicht bedingungslos vertrauen. Da ist etwas in mir, das hält mich zurück. Vielleicht wurdest du nie zurückgewiesen, zurechtgewiesen, selbst dort, als du es bewusst herausgefordert hast. Und hast begonnen, deinen Vater zu verachten. Und auch das steht heute zwischen dir und deinem Vater im Himmel. Und als ich heute im Gebet war, ist immer so eine Herausforderung, wie viele Beispiele will man anfügen. Man kann ja eh nie alles sagen, aber Gott hat mir noch eines aufs Herz gelegt. Vielleicht hast du dich so nach Anerkennung gesehnt, nach Lob. Und hast dich angestrengt, ein gutes Kind zu sein. Und bis heute prägt dich diese Erfahrung, dass du dich zu Höchstleistung treibst, um angenommen zu sein. Ich meine das alles überhaupt nicht anklagend. Ich sage es mit großem Respekt, weil ich bin selber Vater. Und ich weiß, dass ich auch nur Mensch bin und in vielen meinen eigenen Ansprüchen schon nicht genügen kann. Aber womöglich hast du Erfahrung gemacht, die dir wie im Weg stehen, wenn es darum geht, Gott als Vater dich ihm anzuvertrauen. Und ich möchte uns einladen zu Beginn dieser Serie, wenn wir das merken, das hat letzte Woche gesagt, es gibt Dinge, die sollte man nicht unter den Teppich kehren. Das ist die schlechteste aller Lösungen. Und auch das ist so ein Thema. Lassen wir zu, dass Jesus in uns etwas wiederherstellt. Dazu möchte ich einladen. Und ich weiß, wie viel Mut es braucht, Wunden, die man ja gut versteckt und eingepackt hat, neu auszupacken. Man scheut den Schmerz. Aber weißt du, Jesus, ihm dürfen wir vertrauen. Er hat sein Leben für dich gegeben. Er wird dein Vertrauen nicht missbrauchen. Und er ist echt der Einzige, der dich wiederherstellen kann. Achten wir darauf, was Paulus in Epheser 3, Vers 15 steht, sagt, über Gott, den Vater. Er sagt dort, ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird. Wow, Paulus ist sich bewusst, das ist ein Begriff, der löst etwas in uns aus. Wir haben Erfahrungen gemacht, wir können daran anknüpfen, gut und recht. Aber es ist nie und nimmer das Original. Wahre Vaterschaft kommt von Gott. Und überall, wo du dich innerlich zurückgehalten fühlst, weil du nicht enttäuscht werden willst, nicht noch einmal, Gott ist vollkommen. Er handelt vollkommen. Lass uns zum Kreuz kommen, zu Jesus. Und auch ganz bewusst unsere Vorbehalte und unser Misstrauen ablegen. Damit wir entdecken, was es bedeutet. Unser Vater im Himmel. Vielleicht denkst du, meine Biografie ist so kompliziert. Hauptsache ich habe Jesus. Er hat mich gerettet und ich bin erlöst. Weißt du, ich habe vorhin gesagt, was Jesus am Kreuz erwirkt hat, hat ein Ziel. Das Ziel, dass du zum Vater kommen kannst. Vielleicht hattest du auch Ferien. Wir waren in den Ferien und bei mir ist es so, nach etwa 10 Tagen beginne ich mich zu freuen aufs Heimkommen. Ist ja verrückt. Und da sind wir in Genf gelandet und mussten auf den Zug rennen und es war schrecklich heiß und so weiter. 3-stündige Zugfahrt, immer wieder kontrolliert, habe ich den Hausschlüssel? Ja, ist noch da. Endlich daheim. Was machst du? Wir nehmen doch den Schlüssel, machen die Tür auf und gehen heim. Wenn wir sagen, Jesus öffnet uns den Weg zum Himmel, zum Vater. So wäre das, als wärst du mit deinem Schlüssel vor der Tür und campierst dort. Und weißt, ich könnte hinein, ich habe den Schlüssel. Aber du gehst nicht. Kann das das Leben sein, wo Jesus sagt, Leben in Fülle? Nein, es ist die Tür, die er öffnet, die uns hineinnimmt zu Jesus. Ich mache dir Mut, bleib nicht stehen. Wag es, neu, vielleicht neu. Wag es, dich aufzumachen und deinem Vater im Himmel zu begegnen. Und weißt du, vielleicht ist gar nicht das deine Hürde, sondern es ist mehr, ich weiß, dass ich zum Vater kommen kann, aber irgendwie zieht dich gar nicht so viel. Ich hatte einen kürzlichen Besuch von einem Ehepaar, das wir lange nicht mehr gesehen haben. Wir haben gefragt, wie geht's euch und wie geht's eurem Sohn? Sie haben gesagt, unser Sohn ist wie ein U-Boot. Er taucht ab, Und irgendeinmal taucht er schon wieder auf. Und sie haben das ganz abgeklärt, erzählt, ist ja auch gut, er ist erwachsen und soll selbstständig sein und so weiter. Aber in mir, meine Kinder sind noch nicht so alt, hat das etwas ausgelöst. Diese Aussage, diese Vorstellung, meine Kinder tauchen ab. Und irgendeinmal werden sie wieder auftauchen. Monatelang nichts von ihnen zu hören. Hat etwas in mir ausgelöst. Ein Schmerz. Und wiederum, das ist ja nur jetzt ein menschlicher Vergleich, aber Gott hat bewusst diesen Begriff gewählt. Vaterschaft. Und ich würde jetzt mal sagen, das, was das in uns auslöst, und als Mutter würde es dir auch genauso gehen, dieses Verlangen nach Gemeinschaft, nach Miteinander, zu hören, wie es ihm geht, helfen zu können, raten zu dürfen, mittragen zu dürfen. Das ist die Sehnsucht des Vaters. Dein Vater im Himmel ist ein leidenschaftlicher Vater. Er sucht dein Bestes. Er sucht aber nicht einfach dein Bestes, er sucht dich. Unser Herz. Mein Vertrauen. Meine Hingabe. Zeit in seiner Gegenwart. Innere Offenheit, Vater im Himmel, hier bin ich, rede zu mir. Weißt du, Gottesdienst kann jeweils nur eine Sehnsucht wecken, aber das nicht bieten, sondern das ist deine persönliche Zeit mit deinem Vater. Morgen, früh oder spät oder für die Mittagspause, was auch immer. Und ich lade uns ein, lassen wir uns herausfordern von einem Vater, der sagt, ich offenbare mich als Vater, weil ich Sehnsucht habe nach dir. Komm, höre, lass dir dienen. Warum trägst du, was ich dir abnehmen will? Warum weißt du nicht weiter, wo ich den Weg wüsste? Ah, ich fordere uns heraus. Diese kommenden Zeit, entdecke neu, was dein Vater im Himmel für dich hat. Was es bedeutet, dass du sein Kind sein darfst. Und ich habe Gott gesagt, ich kann ja nicht Sehnsucht wecken, das kannst nur du. Ich hoffe, er hat es getan. Können wir miteinander diesen Gottesdienst abschließen, einfach mit einer Zeit, wo wir vor ihm sind? Und wo du deine persönliche Antwort geben kannst. Und ich weiß, dass diese Antwort sehr herausfordernd sein kann. Weil wenn aus deiner Biografie dir etwas im Weg steht, wenn da Verletzungen sind, ich sage es noch einmal, vertraue dich Jesus an. Er ist der rechte Arzt. Vielleicht können wir noch einmal aufstehen, das letzte Mal heute im Gottesdienst, um auszudrücken, hier bin ich Gott. Hier bin ich Vater. Darf ich die Lobpreisgruppe bitten? Ich möchte gar nicht mehr Worte machen. Sie spielen noch einmal dieses erste Lied, was um diese Sehnsucht geht. Und ich lade dich ein, vielleicht einfach zuzuhören oder mitzubeten, das anzugehen, wo du spürst, das will der Heilige Geist heute anstoßen. Nimm dir diese Zeit in seiner Gegenwart.